Herzlichen Dank für das passende Lied. Schön, wieder bei euch zu sein, liebe Gäste. Was mir an Otto Rehhagel gefällt, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Fußballfan, ist, dass er seine Vergangenheit nie vergessen hat. Dieser langjährige Trainer von Werder Bremen, der um seine alten Tage noch mit der griechischen Nationalmannschaft die EM gewonnen hat. Essener Ruhrpott-Junge, dessen Vater unter Tage in der Zeche Helena arbeitete und bereits mit 39 Jahren verstarb. Danach lebte die Familie Rehhagel von der Rente der Mutter nur. Otto selber lernte Maler in einem kleinen Betrieb, wo er anschließend auch eine Anstellung fand, bevor es dann zum Fußball ging. Bescheidener geht es kaum. Schmal durch musste die Familie. Mehr als einmal habe ich diesen äußerst erfolgreichen Fußballtrainer von seiner Vergangenheit reden hören. Sie blieb ihm offensichtlich gegenwärtig, auch nachdem er sehr erfolgreich war. Die Ehrlichkeit, die Bereitschaft zur harten Arbeit, die Bescheidenheit dieses Mannes, der öfters vor allem Medienvertretern gegenüber etwas arrogant daherkam, diese Ehrlichkeit finde ich lobenswert. Er hat seine Vergangenheit nicht vergessen. Was soll man dann erst von einem König David sagen, der nie aus dem Staunen herauskam, was Gott aus einem Hirtenjunge gemacht hatte? Wer bin ich, Herr, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er war, was er wurde, durch Gottes Hilfe. Wachsen, ohne groß zu werden, wie David, durch Gottes Hilfe. David, kein anderer Name wird in der Bibel so oft genannt wie seiner. 1140 Mal mehr als Mose, von dem wir hörten gestern, oder gar Jesus, über den wir morgen nachdenken wollen. 132 Kapitel stammen aus seiner Feder oder berichten von ihm. Er war ein tapferer Soldat, ein begnadeter Dichter und ein geliebter König, der so vorbildlich regierte, dass alle ihm nachfolgenden Könige an ihm gemessen wurden. So heißt das beispielsweise von König Hiskia: Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vater David. Mit David machte Gott einen Bund, der heute noch Gültigkeit hat. Er versprach ihm ein nie untergehendes Reich und einen Nachkommen, der in Ewigkeit regieren wird. 1000 Jahre später wurde dieser Sohn Davids geboren, Jesus. Und sein Reich wird einst diese Welt umspannen. Kaum finde ich einen zweiten in der Bibel, von dem ich meine, dass unser Motto so passend sein Leben zusammenfasst. Auf vielen Seiten der Bibel wird belegt, dass David gewachsen ist, enorm sogar, ohne dabei groß zu werden. Seine Reaktion, als er mit noch keinen 40 Jahren von Gott diese gewaltigen Verheißungen bekommen hat, wovon ich gerade sprach, vom ewigen Reich, belegt diese Bescheidenheit, wenn er sagt: Wer bin ich, Herr, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und fügt dann noch vorausschauend hinzu, wie die Einheitsübersetzung das, meine ich, treffend bringt, verständlich bringt: Weil das in deinen Augen noch zu wenig war, mein Herren Gott, hast du dem Haus deines Knechtes sogar Zusagen für die ferne Zukunft gemacht. Ist das eine Weisung, wie sie einem schwachen Menschen zukommt, mein Herr und Gott? Die Grundhaltung, die diese Worte widerspiegeln, ist sicherlich ein Grund, weshalb der Prophet Samuel von ihm sagte: Der Herr hat sich einen Mann ausgesucht nach seinem Herzen, und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt. Wenn wir wachsen wollen, ohne groß zu werden, sollten wir unbedingt Maß nehmen an David. Das machen wir am besten sofort und zusammen. Übrigens, das Neue Testament lehrt uns, dass wir so das Alte Testament lesen sollen. In der allerersten Klasse, Stunde mit der ersten Klasse, habe ich seit über 40 Jahren immer diesen Vers gelesen, aus 1. Korinther 11, Vers 6. Diese Dinge, die Rede ist vom Volk Israel im Alten Testament, durch die Wüstenreise, wo viele Dinge nicht so gut liefen. Diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig sind, wie jene gierig waren. Und dann in Vers 11, all dieses aber widerfuhr jenen zum Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. So liegen wir genau richtig, wenn wir die Geschichte von diesem gewaltigen Mann des Alten Testaments lesen und Maß nehmen an ihm und von ihm lernen, von seinen Stärken und auch von seinen Schwächen. Gestern bei Mose haben wir hauptsächlich eine einzige Geschichte aus seinem langen Leben herausgegriffen und davon gelernt. Heute mit David wollen wir es ein bisschen anders tun. Wir werden mehrere Texte heranziehen, um 7 Eigenschaften, vorbildliche Eigenschaften an diesem Mann anzuschauen. Wir wollen von ihm lernen. Nebenbei bemerkt, theologische Ausbildung muss diesen Vorbildaspekt berücksichtigen. Dabei ist Jesus unser bestes Vorbild, was Lehren anbelangt, denn er lebte mit denjenigen, die er ausbildete, diese 12 Männer, die ganze Zeit, 24/7, wie wir in Englisch zu sagen pflegen. Ich meine, das Lehrlingsmodell passt besser zu dem, was die Bibelschule Brake will, als das Universitätsmodell. Hier geht es um mehr als nur Wissensvermittlung. Aber machen wir uns schnell dran, wenn wir 7 Dinge sehen wollen im Leben von David. Zum Ersten, David vertraute Gott, traute dem Herrn gar Unmenschliches zu. Und das sehen wir nirgends besser als da, wo wir ihn kennenlernen, als er noch Teenager war, als er als Jugendlicher gegen Goliath kämpfte. Wieder einmal hatten die Philister diese lästigen Nachbarn angegriffen, weil sie einen Kerl namens Goliath in ihren Reihen hatten, einen 3-Meter-Kerl, änderten sie plötzlich die Kriegsregeln. Wir wollen nicht alle miteinander kämpfen, nur 2 sollen gegeneinander kämpfen, unser Mann und euer Mann. Und diese Schlacht soll das Ganze entscheiden. Macht Sinn, wenn man einen Goliath in seinen Reihen hat. Ich sagte eben, einen 3-Meter-Mann. Das würde etwa so aussehen, ein 3-Meter-Mann hier, wenn ich so stelle, ich brauche jetzt einen David, der ist mir entrückt, da gerade der David. Kommst du mal gerade, Thomas? Ich entsinne mich noch, als du ganz klein warst. Etwa. Stell dich mal dort drüber, ne? Also, das sieht zwar anders aus, aber du bist jetzt der Held in dieser Geschichte, nicht wahr? Ich bin der da. Ich glaube, wir machen das andere nicht weiter, aber ich wollte nur, dass ihr merkt. Da, 40 Tage lang kommt dieser Kerl jeden Tag 2-mal raus und bedroht Israel. Eine unmögliche Situation. Bitte setz dich wieder. Ich wollte dich noch gerade bitten, mir runterzuhelfen. Wenn der Goliath kam, flohen alle Israelis, bis der Hirtenjunge auftrat. Wahrscheinlich keine 20 noch, zu jung, um Soldat zu sein. Er taxierte die Situation und merkte schnell, hier geht es um mehr als nur einen militärischen Sieg. Hier verhöhnt ein Heide den lebendigen Gott. Sowas kann man nicht hinnehmen. Hier muss gehandelt werden. David erkundigt sich nach dem Siegespreis. Vielleicht zu unfromm für einige, aber es steht so im Text, ist doch nichts dagegen. Und lässt sich nicht von der Schimpferei seines älteren Bruders beirren. Und gelangt dann schließlich vor dem Verzweifelten, zu dem verzweifelten König, dem er dann beruhigt mitteilt, bleib cool, den nehme ich mir schon vor. Übertragung nach Klassen, nicht Übersetzung. Als auch der König David für zu jung hielt, griff der auf Bären- und Löwengeschichten zurück und tat dann den Spruch des Tages. Der Herr, der mich von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister erretten. So geübt und gekonnt, wie er mit seiner Waffe war, setzte er voll auf Gott. Und dann passt auf. Übrigens, hier ist etwas, was ich in den ersten Jahren nicht gesagt habe. Ich unterrichte seit 50 Jahren bald dieses Buch. Nee, nicht 50 ganz, aber es kommt in die Nähe, 50 Mal. Ich habe diese Geschichte mindestens 50 Mal gelesen. Berufsmäßig, gar bezahlt bekommen dafür. Nicht viel, aber immerhin. Und mir ist jetzt erst später gedämmert, das war kein Wunder, was dort passierte, als Goliath besiegt wurde. Gott hat nur das gekonnte Umgehen mit dem kleinen, mit der kleinen Waffe, die David beherrscht hat, nur das benutzt, um den Riesen zu fällen. Der ist nicht vom Himmel erschlagen worden, sondern von einem Stein aus der Schleuder von David. Gott hat David, so wie er ist, gebraucht. Ganz wichtige Lektion. Als nun der König ihn sah und ihn viel zu jung hielt und ihm erstmal seine Waffenrüstung gab, die David anprobierte und dann wieder ablegte und sagte, darin kann ich nicht gehen. Übrigens, das ist die zweite Sache, die mir hier auffällt. Diese entwaffnende Ehrlichkeit, die Zweideutigkeit ist gewollt, beeindruckt mich kolossal. David steht zu dem, was er ist und kann und legt eben die fremde Waffenrüstung ab, die der gutmeinende König ihm geben wollte. Er geht in den Kampf, so wie er ist und mit dem, was er beherrscht. Liebe Braker-Absolventen, geht so von hier, mit dem, was ihr seid und mit dem, was ihr gelernt habt. Ich weiß, es ist beeindruckend viel. Einige waren sehr beeindruckt von dem vielen, was hier zu lernen ist. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man auch wirklich was geschafft. Aber wenn man sich so umguckt unter den theologischen Ausbildungsstätten, ist okay, war nur ein Glas Wasser, da muss man merken, da sind andere Schulen, die sind weiterführend. Da liegt das Niveau vielleicht höher als hier in Brake. Und die Gefahr besteht immer, dass man sich untereinander vergleicht. Ich bin sicher, dass einige hier auch an weiterführende Schulen noch studieren werden und das ist gut so. Aber wichtig ist, dass wir ehrlich zu dem stehen, wer wir sind und was wir gemacht haben, wie David, der nicht in fremder Ausrüstung in den Kampf ziehen wollte. Ich komme hier nicht umhin, von John Paschauer zu reden, der mit Volksschulabschluss zur Bibelschule ging. Mehr Schule hat der Gründer dreier Bibelschulen nicht. Dass ein solcher in Deutschland theologische Ausbildung anbieten wollte, klingt tollkühn, um nicht von verrückt zu reden. Es sei denn, dass er auf Davids Gott setzte, der eben zu helfen vermag. David erschien ja beleidigend schwach vor dem großen Riesen. Der fühlte sich in seiner Ehre gekränkt, dass Israel nichts Besseres ins Feld geschickt hatte. Aber dann redete David wie folgt: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit die ganze Erde erkennt, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß errettet. Denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. David war ein Mann des Glaubens. Er vertraute Gott Unmögliches zu. Von ihm können wir lernen. Das Zweite: David ließ sich in allen wichtigen Fragen von Gott leiten. Er vertraute auf Gottes Führung. Von wo aus er etwa regieren sollte, als er König wurde, damals mit 30 Jahren. Er fragte den Herrn, wo er hinziehen sollte, und Gott hat es ihm auch gesagt, dass er in Hebron den Regierungssitz aufbauen sollte. Dann hat er gefragt, ob er Krieg führen sollte gegen die Philister und ob sie siegen würden und wie er den Krieg führen sollte. Und Gott hat ihm geantwortet. Mir geht es jetzt nicht so sehr darum, wie Gott ihm antwortete, darüber kann man einiges sagen, aber mir geht es um die Frage, dass er in allen wichtigen Lebenssituationen Gott um Führung bat. Als er Gott ein Haus bauen wollte, da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes im Zelt wohnt. Er wollte Gott ein Haus bauen. Übrigens, hier hat Gott Nein gesagt zu dem, was er wollte. Wir können von David lernen in dieser Frage. Umgeben von Menschen, die mitreden wollten, er selber begabt und erprobt durch ähnliche Erfahrungen der Vergangenheit und beseelt von einem tiefen Wunsch, Gott zu gefallen, fragte er immer zuerst den Herrn. Was will Gott? Eine Frage, die wir wahrscheinlich alle irgendwann haben. Das erfahre ich einmal durch sein Wort und durch das Gebet, vielleicht auch durch den Rat anderer seiner Kinder und auch durch den gesunden, auf Gott und sein Wort ausgerichteten Verstand. Sagt uns Paulus doch im Korintherbrief im 2., dass wir jeden Gedanken gefangen nehmen sollen unter dem Gehorsam Christi. Wenn ich an Denken denke, hier zum Beispiel, hätte ich nie eine Einladung dieser Bibelschule angenommen, Chorleiter zu werden hier. Da brauchte unser einer gar nicht mal so sehr viel Verstand, um zu wissen, das ist nicht meine Sache. Wir können unseren Verstand einsetzen, wenn wir ihn unter unsere Gedanken unter dem Gehorsam Christi gefangen nehmen lassen. Gott um Wegweisung bitten. Eine meiner ersten Erfahrungen diesbezüglich, ich habe es oft hier erzählt, geschah, als ich in dem ersten Bibelschuljahr war. Ich war hingegangen nach dem Abitur, wollte ein Jahr Bibelschule machen und hatte mein Leben so ziemlich geplant. Wenn es dabei geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich zeitlebens auf der Penne Shakespeare-Lehrer gewesen. Irgendwo englische Literatur unterrichtet, das wollte ich machen. Und dort in der Bibelschule in diesem einen Jahr hatte ich eine Predigt zu halten über folgenden Vers. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst gehört, denn ihr seid um einen Preis gekauft worden, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Und dieser Vers, der durchkreuzte all meine Gedanken und Pläne, wie ich Gott sah bis zu diesem Augenblick. Ich wusste, ich bin durch einen teuren Preis gekauft worden, durch das Blut Jesu Christi. Und deswegen gehöre ich nicht mir, sondern ihm. Und deswegen bestimme nicht ich über mein Leben, sondern er. Und da habe ich erstmal meine Pläne, wie ich sie so hatte, einfach Gott auf der offenen Hand hingelegt. Was willst du, dass ich tue? Ich habe nicht Zeit, jetzt das aufzuzählen, aber ich habe mindestens 7 große Entscheidungen in meinem Leben getroffen bis jetzt. Und bei jeder dieser Entscheidungen war mir die Frage, Herr, was willst du? Wer an den entscheidenden Wegkreuzungen des Lebens ehrlichen Herzens um Gottes Führung bittet, offenbart wahre Gottesfurcht. Und sie ist bekanntlich der Weisheit Anfang. Viele in der jetzigen Absolvierungsklasse sind noch nicht so sicher, wie es weitergeht. Vielleicht die nächsten Tage oder Wochen oder Monate, aber da sind noch große Fragen da. Geht im Vertrauen auf Gott. Legt die Fragen vor ihn hin. Und das Dritte, was mir auffällt an David, ist, dass er Gottes Sache an erster Stelle setzte. Sein Leben hindurch eigentlich. Sobald es ihm möglich war, um ein Beispiel zu nennen, holte er die Bundeslade heim. Wisst ihr, was die Bundeslade ist? Sie war dieses Herzstück im Hause Gottes. Das Haus Gottes, ob Stiftshütte oder später Tempel, bestand aus einem Vorraum und dann aus einem heiligen kleineren Raum. Und in diesem kleineren Raum war ein einziger Gegenstand, ein Kasten übergoldet und oben drüber ein Deckel mit Engelfiguren da und innen drin das Gesetz Gottes, Bundeslade. In diesen Raum kam nur einer einmal im Jahr und das nach besonderen Vorbereitungen. Und irgendwann hatten die Israelis gedacht, als sie einen Kampf gegen die Philister zu führen hatten, sie nehmen die Bundeslade so talismanartig mit in den Kampf. Und das ist ihnen nicht gut bekommen. Die Lade ist ihnen abhanden bekommen und ist 100 Jahre nicht zurückgekehrt an den Ort, wo sie hingehörte, diese Bundeslade. Und sobald David das konnte, seine Feinde besiegt hatte, seine Häuser gebaut hatte, Frieden hatte im Land, hat er die Bundeslade heimgeholt. Es lag ihm daran, sie nach Hause zu bringen. Gottes Sache an erster Stelle. David war nicht wohl dabei, dass er in einem Haus wohnte und Gott noch keines hatte. Die Bundeslade stand im Zelt. Das passte ihm nicht. Und so hat er den Propheten geholt und ihm gesagt, dass er ein Haus bauen wollte. Und da, wie ich schon ausführte, hat Gott Nein gesagt. Du darfst das Haus nicht bauen, das wird dein Sohn später machen. Und hier ist eine interessante Sache, die mich jedes Jahr Spaß macht, wenn ich das unterrichte. Im dritten Semester. David gehorcht dem Herrn, aber soeben. Er baut zwar den Tempel nicht, aber hast du mal 1. Chronik 17 bis 29 gelesen? Ich hoffe, dass die zweite Klasse das gemacht hat, denn wir sind bald dran mit dem Text. Da trifft David aber auch alle Vorbereitungen. Silber und Gold und Holz und alle Ordnungen, die dann anfällig sind, Priester und Chorleiter, Bobby, und alles Mögliche wird. Also, die Sache, er gehorcht Gott. Gott hat gesagt, du darfst nicht bauen. Und er kann mit Fug und Recht sagen, Gott, ich habe nicht gebaut, aber hat alles bereitgelegt. Siehst du, wie sehr ihm an der Sache des Herrn lag? Er wollte, dass Gott ein Haus bekommt. Lobenswert, was wir hier sehen. Matthäus 6, Vers 33 passt auf David. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es ist nicht immer so im Reiche Gottes. Der Apostel Paulus, über den wir nachdenken wollen heute Abend, redet von seinen eigenen Mitarbeitern in Philipper 2 und sagt, sie alle suchen das Ehre. Nicht das, was Jesu Christi ist. An erster Stelle in ihrem Leben standen sie selber, nicht der Herr, dem sie dienen sollten. Wir müssen Gottes Sache an erster Stelle setzen. Leute, es ist verkehrt, wenn wir lehren, predigen, als ob Gott für uns da zu sein hat, so dass wenn wir Wehchen haben, uns Geld fehlt oder Gesundheit fehlt oder irgendetwas fehlt, dann fragen wir ihn, bitten wir ihn und dann gibt er uns das. Nicht er ist für uns da, sondern wir sollen für ihn da sein. Nun weiß ich, dass beides stimmt. aber die Gewichtung muss richtig sein. Es geht nicht um uns, sondern um ihn, um den Herrn. Wie Paulus formuliert im Römer 11, Vers 36, aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei Herrlichkeit, die Herrlichkeit in Ewigkeit. An einer anderen Stelle sagt Paulus, ich setze meine Ehre darein, ihm zu gefallen. Das war sein Wunsch, dass am Ende des Tages Gott sagen würde, Paulus, hast du gut gemacht. Am Ende des Lebens. Gottes Sache an erster Stelle. Findet sowas Platz in deinem Herz? Wenn wir fragen, was will denn Gott in aller Welt heute? Was ist seine Sache heute? Dann denke ich an den Schluss des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus seinen Jüngern sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Es gibt eine Welt, die von Jesus hören soll, hören muss. Und uns ist der Auftrag gegeben, mit den Jüngern Jesus von damals. William Carey, Engländer, der vor einigen Jahrhunderten lebte und als Vater der modernen Mission bekannt geworden ist, von ihm schreibt Ruth Tucker in ihrem Buch, mehr als irgendein anderer hat er durch sein bescheidenes Vorbild der christlichen Welt gezeigt, was getan werden kann und soll, um eine verlorene Welt von Christus zu sagen. Als Carey lebte, meinten die Leute, der Missionsbefehl gelte nur den ersten 12 Jüngern und sei überholt. Bei einer Tagung seiner christlichen Benennung 1792 sagte der Leiter, setze dich, junger Mann, wenn Gott die Welt bekehren will, erretten will, dann wird er das ohne dich oder mich tun. Er hatte keine theologische Ausbildung, dieser Missionar. Er war Handwerker, Schuster von Beruf. Seine Frau war krank und unwillig. Analphabetin war sie auch. Sein Vater meinte, er sei verrückt. Als er nach Indien gelangte endlich, war er zunächst mal Aufseher in einer indischen Fabrik. 7 Jahre hat es gedauert, bis sich der Erste bekehrte. Man musste Carey fast einsperren, so begeistert aus dem Häuschen war er darüber, dass endlich einer sich bekehrt hatte. Aber am Schluss seines Lebens standen 3 Bibelübersetzungen da. Er hatte Schulen gegründet, er war Sprachprofessor gewesen und hatte Gemeindebau begonnen, was Gott getan hat durch einen Mann, der ihm vertraute, der seine Sache an erster Stelle setzte. Zurück zu David. So glücklich war dieser König, als die Bundeslade endlich nach Hause gebracht wurde, dass er selber mit von der Partie war. Er legte sein Obergewand ab und tanzte aus lauter Freude vor dem Herrn. Ein Verhalten, das die Frau des Königs nicht so gut fand. Sie war not amused und sah dies als verächtlichen Exhibitionismus an. Wenn wir in diesem Jahr zu diesem Text kommen, da werde ich da Zeit nehmen, um dieses auszuschmücken. Und dann kommt diese Frage, Leute in der dritten Semester, dann kommt diese Frage, sag mal, was reißt dich vom Hocker? Was lässt dich so laut schreien im Unterrichtsgebäude, dass ich das drüben in meinem Zimmer höre? Was bringt dich so richtig in Stimmung? Deine Lieblingsmannschaft gewinnt, wenn du am freien Wochenende was weiß ich machst. Was erfüllt und erfreut dein Herz richtig, dass du dich so benimmst, will ich mal sagen, wie der David da, als die Bundeslade heimkam. Gottes Sache lag ihm an erster Stelle. Viertens, wir sind jetzt drüber und jetzt geht's schneller. David blieb korrigierbar und bekannte gegebenenfalls eigene Sünde. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Als er die Bundeslade heimholte, das erste Mal, missglückte die Sache und ein Mann ist dabei gestorben. David hatte gleichgültig gehandelt. Er hatte drei Gebote, die ganz klar in 4. Mose stehen, einfach missachtet. Die Bundeslade durfte nicht gefahren werden. Sie haben sie auf einen Karren geladen. Sie dürfte nicht berührt werden, und das hat der Use getan. Und diejenigen, die das Ganze bewerkstelligten, durften nur eine bestimmte Sippe unter den Leviten sein, die Kahatiter. Und selbst die durften die Bundeslade nicht berühren. Sie trugen sie auf Stangen, nachdem sie zugedeckt worden war. Und über all dieses hat David einfach mit seinen Leuten gleichgültig hinweggesehen. Und dann staunen sie, dass es alles nicht klappt. Aber sie haben Gottes Wort missachtet. Aber er lässt es nicht sein und macht es ein zweites Mal. Und diesmal machte er es so, wie der Herr gesagt hatte. Also er konnte dazu lernen. Und dann die unselige Geschichte mit Bathseba, als er die Ehe brach. Plötzlich, in einem Zuge, übertritt David 3 der 10 Gebote. Er lässt sich gelüsten, er bricht die Ehe und dann mordet er durch die Hand eines anderen. Wir können das kaum begreifen, dass das da steht. Und es ist schlimm. Aber wenn es passiert ist, bin ich dankbar, dass es da steht. Und als Nathan dann zu ihm kam, betete er in Psalm 51, sei mir gnädig, o mein Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasch mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Er tat von Herzen Buße darüber, dass er diese Sünde begangen hatte. Ja, von David können wir lernen. Er war korrigierbar. Er war bereit, Sünden zuzugeben, dazu zu lernen, neu anzufangen. Das ist nicht immer der Fall. In der Gemeinde Gottes sind viele Sekten so entstanden, weil einer auf keinen anderen hören wollte. Auch viele Gemeindetrennungen gibt es, die hier ihre Wurzel haben. Vieles, was sich als Treue darstellt, ist pure Sturheit. Mir nicht. Sag mal, bist du korrigierbar? Würde deine Frau das auch von dir sagen? Oder dein Ehemann? Oder dein Zimmerkollege? Lässt du dir sagen von Eltern oder Lehrern oder Freunden oder Kollegen oder Untergebenen? David war so einer. Das Gespräch suchen ist wichtig. Sich der Kritik stellen ist wichtig. Jakobus sagte, die Weisheit von oben lässt sich sagen. Und wer Unterricht bei John Paschauer hatte, wird wissen, dass das eines seiner Lieblingsverse war. Die Weisheit von oben lässt sich sagen. Und fünftens, David konnte andere motivieren, ihm zu folgen. Als eine Revolte ausbrach unter der Führung eines seiner Söhne, das hat es zweimal gegeben bei David, dann machte er sich barfuß und heulend davon. Und der Ausländer Ittai, der kam ihm ebenfalls heulend nach. Und David, wie er nun mal war, selbstlos, dreht sich um und sagt zu ihm, hey, bleib lieber bei dem Jungen, da wirst du eine bessere Zukunft haben als bei mir. Und der Ittai sagt, so wahr der Herr lebt und mein Herr und Gott, der König lebt, wahrlich an dem Ort, wo mein Herr der König sein wird, sei es zum Tod oder sei es zum Leben, dort wird auch dein Knecht sein. David konnte andere motivieren. Und dann ist die Geschichte mit den 3 Helden in Bethlehem. David verspürte ein Verlangen und sagte wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei Helden in das Lager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es und brachten es David. Dieser König brauchte nur einen Wunsch zu äußern, und schon waren drei seiner Leute bereit, ihr Leben zu riskieren, um ihm das zu bringen. Guter Leiter. John Mott sagt, ein guter Leiter kennt den Weg, geht voran und kann andere nachziehen. Der Missionsleiter Hoste von der Überseeischen Missionsgemeinschaft sagt, ob einer ein guter Leiter ist, zeigt sich am besten darin, ob ihm andere auch folgen. David konnte motivieren. Und sechstens, er betete den Herrn von ganzem Herzen an. Bleiben wir bei dieser Geschichte. Als er merkte, hier haben diese drei Männer ihr Leben aufs Spiel gesetzt, bloß weil ich sagte, ich möchte so gern mal wieder Wasser trinken aus der Quelle, die ich kannte, als ich Kind war dort in Bethlehem. Und sie waren, um ihm den Wunsch zu erfüllen, hatten sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Und als er das sieht, dann war ihm dieses zu heilig. Und er sagte, dies ist das Blut dieser Männer. Und anstatt das zu genießen, gießt er es aus als ein Opfer für Gott und bringt wieder das hier zum Vorschein, was wir gemerkt haben, ihm lag's an der Sache Gottes. Er betete Gott an von ganzem Herzen. Die Psalmen, die er geschrieben hat, 73 mindestens an der Zahl und noch mehr, sie drücken die Gesamtheit des Lebens aus mit allen Gefühlen, die man haben kann. Und weltweit bis heute beten Christen mit den Worten von David, Christen und Juden, ein Mann, der Gott anbetete. Und er bleibt trotz hoher Stellung und vieler Erfolge ein demütiger und dankbarer Mensch. Der David. Er war, wie ich sagte, überrascht gewesen davon, dass Gott ihn so weit gebracht hatte. Das bleibt seine Haltung. Groß geworden, aber innerlich wusste er, wer er war. Und er blieb dankbar und vertraute Gottes Hilfe in allem. Ich will zwei kurze Geschichten erzählen und es damit bewenden lassen. Wenn ich an diese Demut und diese Dankbarkeit trotz Erfolge denke, dann denke ich sehr gern an den Begründer dieser Schule, John Paschauer. Er lebte dieses. Wie oft habe ich ihn öffentlich bei Vorträgen darüber reden hören. Oder in persönlichen Gesprächen, es war nicht anders. Wenn er die Geschichte dieser Bibelschule erzählte, ich habe sie sicherlich 100-mal gehört, in Englisch oder Deutsch, ich kann einige Gesetze so bringen, sogar mit seiner Betonung, wenn ihr wollt. Und wenn er dann erzählte, wie das alles zusammenkam, dann sagte er, Leute, dies ist Gott. Und wir dürfen nicht seine Ehre für uns einsacken wollen. Ihm gebührt die Ehre. Und wenn wir beginnen zu denken, dass wir das gemacht haben, Gott kann im Nu die ganze Sache zugrunde gehen lassen, hat er oft gesagt. Gott die Ehre geben. Als Billy Graham 70 Jahre alt wurde, er wird in diesem Jahr noch 94, da hat es in Christianity Today, eine englische Zeitschrift, man könnte vielleicht an Idea Spectrum denken, ist noch ein bisschen anders gelagert, aber sie erscheint sehr oft und er hat sie mit ins Leben gerufen. Da hat ein Redakteur dieser Zeitschrift einen Artikel gebracht und er beschreibt eine Situation 1984, als Billy Graham gerade in England missionierte und er als Redakteur von Christianity Today musste ihn sprechen und hat das so arrangiert, flog nach England und da war der Evangelist so beschäftigt, dass er sagte, nach der letzten Veranstaltung, wenn wir mit dem Auto zum nächsten Ort fahren, komm dazu, da können wir während der Fahrt reden. Und bekam die Einladung, an dem Abend mit auf der Bühne zu sitzen, in dem großen Fußballstadion. Und er sagte, das war schon beeindruckend, diese Menschenmenge, diese Situation, bloß für einen Abend dabei zu sein. Und dieser Mann ist seit 40 Jahren so im Rampenlicht. Und nachdem die Veranstaltung vorbei war, sind sie mit einem Leihwagen, irgendein Chauffeur aus der Gemeinde, ein Ford, haben sie genommen, sind losgefahren. Billy Graham hatte noch nicht gegessen. Und so halten sie bei einem Hamburger-Stand und essen Hamburger und Fries und reden miteinander und fahren weiter. Und er schließt seinen Artikel, dieser Gilbert Bears, als er sagte, er war ein ganz gewöhnlicher Mensch. Da war nichts an ihm zu merken. Er hätte eine Limousine bestellen können, er hätte im feinsten Hotel ein Dinner arrangieren können, aber das Bemerkenswerte an ihm war, dass da nichts bemerkenswert an ihm dran war. Er war ein bescheidener, dankbarer Mann. Als ich ihn hörte in Essen 1970 in der Pressekonferenz, da waren wir dabei und da weiß ich noch, dass er gesagt hat, auf die Frage hin, warum er nun weltweit so predigt, sagte, that's the first question I'm going to ask Jesus when I'm there. Das ist die erste Frage, die ich stellen werde, wenn ich da bin. Ein bescheidener Mensch, der wusste, dass er das, was er war und tat, durch Gottes Hilfe tat. Nehmen wir Maß an diesen Leuten und vor allem an David. Amen.